Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Wertschätzung und ich bin froh, es ist vollbracht. Gestern Abend, am Abend vor dieser Aufzeichnung, nach 65 Stunden, sind endlich die Credits über meinen Monitor gerollt. Ich spreche von den Credits von Dragon Quest 11, das ich auf dem PC gespielt habe, durchgespielt habe und heute Redebedarf habe mit dem Sebastian Stange. Man nennt ihn auch den Japaner aus Nürnberg.
Danke und hallo.
Ja, oder nennt man dich gar nicht so? Also ich nenne dich ab jetzt einfach so. Darf ich dich Uschi nennen?
Du kannst mich nennen, wie du willst, ja.
Okay. Sebastian, wir wollen reden über Dragon Quest 11 und wie es der Name schon sagt, es ist der 11. Teil einer altehrwürdigen japanischen Rollenspielreihe, die mal eine ganze Weile lang, zumindest in Japan, auf einer Stufe mit Final Fantasy stand, so zu den Super Nintendo-Ära-Zeiten, dann so ein bisschen ins Hintertreffen geriet, gegen den alten Konkurrenten sozusagen. Mittlerweile findet das ja alles unter dem Dach von Square Enix statt, die sich dann irgendwann zusammengeschlossen haben, die beiden Hersteller, die früher Konkurrenten waren. Jetzt ist seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Teil dieser japanischen Rollenspielreihe in Deutschland erschienen. Zunächst erstmal für die PlayStation 4 und für den PC. Eine Switch-Version soll noch folgen und Dragon Quest 11 hat ausgezeichnete Bewertungen international in Japan, in den USA, in Deutschland und deswegen habe ich gedacht, das musst du dir mal angucken als Freund japanischer Rollenspiele. Habe das jetzt 65 Stunden lang durchgespielt. Ich war brav, ich war tapfer.
Ja, ich find's ohnehin krass, dass du dir gerade so die JRPG-Knüppel gibst. Also Ni no Kuni 2 war ja auch kein kurzes Spiel. Da hast du auch relativ viel Zeit rein versenkt. Ich dachte, ich mag hier die JRPGs. Ich bin hier der seltsame Japan-Spiele-Fan. Aber in Wirklichkeit bist du's.
Ja, du magst den ganzen schrulligen Krempel. Ich mag einfach die JRPGs. Ist mir ja wurscht, wo ein gutes Rollenspiel herkommt, ob aus Japan, aus Deutschland, aus Polen, aus den Vereinigten Staaten, ist mir ganz egal, Hauptsache es ist gut und um das vorwegzunehmen, Dragon Quest 11 ist wahrscheinlich das beste JRPG, das seit mehreren Jahren erschienen ist. Man muss es vielleicht nicht als das Beste empfinden, also wir werden dazu kommen, dass es durchaus auch Schwachpunkte hat, aber es ist insgesamt das gepolischte und das rundeste und das mit den geringsten Ecken und Kanten, das ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Ich muss tatsächlich sagen, nach 65 Stunden, ich bereue sie nicht.
Das ist eine Ansage. So eine lange Zeit muss man erstmal an einem Spiel spielen, vor allen Dingen an so einem, was ja schon ein Stück weit sehr formelhaft ist. Die Dragon Quest-Reihe ist ja dafür bekannt, dass man hier Traditionskost bekommt, altbackene JRPGs, wie sie Oma früher gemacht hat.
Ja, wobei, das halte ich ein bisschen für übertrieben. Das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich glaube, sich einerseits Square Enix auf die Marketingfahnen geschrieben hat und andererseits das, was dann häufig dankenswerterweise auch von der Presse ein bisschen übernommen wurde. Also ich habe sehr häufig gelesen, wie extrem oldschool das sei. Und wenn man jetzt mal die rundenbasierten Kämpfe weglässt, und die hatte zum Beispiel einen Persona 5 auch, was das einzige andere Rollenspiel ist, der modernen, die zumindest die ich gespielt habe, wo ich jetzt sagen würde, die spielen in einer gleichen Liga, was die Qualität angeht. Also auch Persona hatte relativ, in Anführungszeichen, altmodische Rundenkämpfe. Da ist immer niemand rumgelaufen, hat gesagt, was für ein Oldschool-Rollenspiel. Und ja, es erinnert vielfach an Rollenspiele, wie sie früher mal waren, aber nicht im Sinne von einem, ich würde nicht so weit gehen und würde sagen, das Ganze Oldschool zu nennen, sondern sie machen halt einfach viele Dinge, die funktionieren, wo andere moderne japanische Rollenspiele vielleicht hingehen und sagen, wir probieren da was völlig anderes und damit auf die Nase fallen. Also ich würde jetzt abseits von den Kämpfen würde ich noch nicht mal sagen, dass es sonderlich oldschoolig ist, zumal sie sehr, sehr viele moderne Sachen drin haben, wie zum Beispiel Crafting.
Naja, sowas hatte ja Dragon Quest 8 auch mit diesem komischen Alchemie-Bottich, aber wir verstricken uns ja schon wieder in irgendwelchen Kleinigkeiten. Vielleicht solltest du erstmal die Verpackungsrückseite vorlesen und unsere Zuhörer ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Ich nehme an, es gibt eine Reise im Spiel, es gibt bestimmt eine Reise.
Ja, es gibt die klassische Heldenreise, wie man sie auch nennt, wo die meisten Dragon Quest Spiele auch so ein bisschen drunter fallen, dass wir die klassische Heldenreise eines auserwählten Helden haben, der die Welt retten möchte und der die Welt retten soll. Denn die Dragon Quest Spiele, die waren schon immer eher Märchen im Vergleich jetzt vielleicht zu den Final Fantasies, die dann spätestens so mit dem sechsten Teil eher in eine, ich würde jetzt mal sagen, in eine ernstere, in mehr Nitty-Gritty Richtung gegangen sind, waren die Dragon Quest Spiele schon immer so ein bisschen die märchenhaften, die etwas kindlicheren Spiele. Und auch das ist bei Dragon Quest 11 so, also wir haben die Heldenreise des auserwählten Helden. Man beginnt am Anfang des Spiels mit eben diesem Helden, der ist anscheinend 16 Jahre alt, muss in seinem kleinen idyllischen Dörfchen, wo er aufwächst, mit seiner besten Freundin noch so eine Prüfung absolvieren, ganz weit oben auf einen Berg oder auf einen Hügel hinaufklettern. Das ist so ein bisschen denen ihr Coming-of-Age-Ritual, also das Ritual zum Erwachsenwerden innerhalb dieses Dörfchens.
Boah, lass mich raten, wenn er ins Dorf zurückkehrt, brennt das Dorf und eine böse Armee hat alle Leute abgeschlachtet und unser Held muss jetzt zum Mann werden und die Sache gerade biegen, wie in jedem anderen japanischen Rollenspiel?
Nein, das kommt erst in 10 Stunden. Ja, am Anfang kommt er tatsächlich zurück und kriegt dann aber mehr oder weniger jetzt, wo ein Mann geworden ist, kriegt er dann gesagt, was eigentlich sein Schicksal ist und was eigentlich seine Herkunft ist, denn das erfahren wir jetzt im Intro schon relativ am Anfang, unser namenloser Held, dem wir zwar einen Namen geben können, aber der nie in irgendeiner Form redet, auch das ist eine Eigenart von Dragon Quest, also der stumme Protagonist, der nie in irgendeiner Form was sagt und deswegen auch nie in irgendeiner Form eine Persönlichkeit entwickelt, deswegen kann auch relativ egal sein, wie dieser Held jetzt eigentlich heißt, der ist ein Findelkind. Am Anfang, wir sehen, es ist anscheinend irgendwas passiert, irgendwas mit dämonischen Mächten, ganz komisch. Dann rennt eine Frau mit 2 Kindern weg. Eines dieser Kinder ist noch ein Säugling, der landet dann irgendwo im Wasser, in einem Fluss und wird dann von einem älteren Herrn gefunden irgendwann. Und der zieht ihn dann so ein bisschen als sein eigenes Enkelkind auf. Das erfahren wir schon am Anfang im Intro, ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen. Wer ist dieser Junge? Wo kommt der her? Was hat das mit diesem ganzen komischen dämonischen Zeug auf sich. Das wissen wir schon und jetzt wird es auch dem Jungen offenbart und es wird ihm gleichzeitig noch offenbart, dass er nicht nur ein Findelkind ist, sondern aufgrund des Symbols, das er auf seinem Handrücken trägt, er ist auch noch, im Englischen heißt es der Luminary, also sowas wie der Erleuchtete, er ist der sagenumwogene Auserwählte, der dazu bestimmt ist, die Welt zu retten, das weiß man anhand seines Symbols auf der Rückseite seiner Hand und er soll bitte sofort, jetzt wo er ein Mann geworden ist, zum König reisen und sich vorstellen, weil der König, der wird bestimmt ganz begeistert sein, wenn da der auserwählte Lichtbringer mal vorbeischneit.
Ich nehme an, das ist ein sehr märchenhaftes Fantasy-Reich auch, in dem man unterwegs ist, also eher so mittelalterlich vom groben Duktus.
Ja, es beginnt relativ klassisch europäisch mittelalterlich, wenn wir über die Fantasy-Welt reden. Sie wird dann im weiteren Spielverlauf, auch das ist so ein bisschen eine Eigenart der Dragon Quest-Spiele, sie nimmt sich dann je nach Region und je nach Stadt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Städte im Spiel, die folgen immer so einem Motiv. Es gibt dann zum Beispiel die italienische Stadt, die heißt dann Gondolia im Spiel, wo die Leute auch alle in der westlichen Version gibt es jetzt englische Sprachausgabe, die original japanische Version hat gar keine Sprachausgabe, jetzt haben sie für die westliche Version eine extra englischsprachige Sprachausgabe gemacht und die reden dann mit einem italienischen Akzent, da gibt es eine spanische Stadt im Spiel, wo sie alle so ein bisschen mit einem spanischen Akzent reden, da gibt es eine orientalische Stadt und so weiter, es gibt auch eine offensichtlich japanisch angehauchte Stadt, wo alle in Haikus reden.
Also ja, so ein bisschen schrullig ist die Reihe ja auch immer schon.
Ja, sie ist auch was jetzt zum Beispiel das ganze Grafikdesign angeht, also relativ berühmt für die Dragon Quest Reihe sind ja diese Schleimmonster, die tatsächlich aussehen wie ein Smiley, also die über beide Ohren grinsen und beinahe im Kreis grinsen würden, auch die gibt es immer wieder. Das ganze Monsterdesign ist auf einer sehr, sehr niedlichen Art und Weise und es ist übrigens fantastisch. Einer der absoluten Höhepunkte des Spiels ist das Gegnerdesign, wie ich mich am Anfang, so die ersten, ich würde sagen 20 Stunden, bis sich dann einfach das Monsterdesign wiederholt, weil man einfach neue Varianten des gleichen Designs immer wieder sieht. Die haben dann einfach eine andere Farbe bekommen. Aber das grundlegende Design ist ähnlich. Aber die ersten 20 Stunden, ich habe mich über jedes neue Monster gefreut. Die sind teilweise so wunderbar mit einer solchen Liebe zum Detail animiert und auch gestaltet. Die sind nicht unfassbar detail verliebt und so weiter. Das ist, man darf sich das jetzt nicht irgendwie vorstellen wie, oh mein Gott, das Ding, dieses Modell besteht jetzt irgendwie aus 27 Millionen 3D-Teilen oder so. Das ist meistens sogar relativ einfach, aber mit sehr, sehr einfachen Pinselstrichen zeichnen sie halt wirklich sehr, sehr geile Gegner, die dann teilweise auch noch auf die niedlichste Art und Weise umfallen, wenn man sie halt tothaut. Das ist einfach großartig.
Ja, das erinnert mich, war ja in Dragon Quest 8 auch so und erinnert mich ein bisschen an diese japanischen Maskottchen. Das Land hat ja auch eine riesige Vorliebe, allem und jedem, auch Formularen von irgendwelchen Behörden, irgendwelche kleinen Maskottchen aufzudrücken. Und die Gegner in den Dragon Quest Spielen sind halt einfach so auf den Punkt gezeichnet. Alle sind irgendwie niedlich, alle sympathisch. Und ich erinnere mich zumindest bei Dragon Quest 8, war die deutsche Beschreibung von denen auch immer ein wunderbar schlechter Wortwitz.
Ja, es ist zumindest, ich habe es jetzt im Englischen gespielt, ich habe in die deutsche Version, weil wir nachher nochmal ganz kurz drüber quatschen müssen, habe mal kurz reingespielt in die deutschen Untertitel, damit ich einfach die grundlegende Qualität, die sind sehr, sehr solide, jetzt nicht herausragend, aber durchaus solide, also kann man auch durchaus mit deutschen Untertiteln spielen. Ich habe aber den Rest im Englischen gespielt, einfach weil auch die englische Vertonung ist großartig, eine der besten japanischen Rollenspielvertonungen, die ich je gehört habe wahrscheinlich, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wird auch später noch drüber zu reden sein. Und ja, sie haben teilweise, haben sie auch, zumindest auch in der englischen Version, haben sie sehr, sehr viele Wortwitze. Es gibt zum Beispiel eine Sham-Head-Witch, die eine offensichtliche Analogie zu einem Ham-Sandwich ist, weil sie auch noch ein Wildschwein ist, das einen großen Hexenhut aufhat.
Sowas. Diese Rollenspielreihe, ich denke mal, da kann man allgemein sprechen. Ich meine jetzt immer 8, weil da kenne ich das Spiel halt und habe so die Vibes mitbekommen. Ich glaube, Dragon Quest 11 schlägt auch in dieselbe Kerbe. Hat schon eine relativ fröhliche, charmante Grundstimmung. Das ist jetzt nicht die düstere, ernste Welt eines Final Fantasy 15, sondern die Monster lächeln alle, wenn man mit ihnen kämpft. Es gibt diese klassischen Melodien und auch Jingles, die man aus den alten Serienteilen kennt. Hat schon irgendwas Heimeliges. Also für mich war Dragon Quest immer so eine Feel-Good-Rollenspielreihe. Ist es auch für dich so? Ist es ein Spiel, das du anschaltest und
Es beginnt zumindest wie ein Feel-Good-Rollenspiel. Etwa nach der Hälfte des Spiels, Pi mal Daumen, passiert im Plot etwas, was ich hier nicht näher verraten möchte, dass das Ganze ein bisschen ändert. Also ich würde sagen, etwa die Hälfte des Spiels ist das eher so in der charmanten Feel-Good-Reihe. Danach wird es spürbar düsterer. Also wir gehen immer noch nicht hin, wie teilweise andere Rollenspiele, keine Ahnung, so ein Witcher oder so. Mit solchen Themen beschäftigt sich das Spiel dann doch wiederum nicht, mit solchen ernsten moralischen Themen. Aber es wird schon erheblich düsterer und es stirbt sogar ein sehr prominenter Charakter im Laufe des Spiels. Also was eher ungewöhnlich ist jetzt für die Sorte Geschichte, die Dragon Quest normalerweise erzählt, du hast jetzt erwähnt, du hast Dragon Quest 8 gespielt, was der letzte richtig große Dragon Quest Release im Westen war und jetzt auch im Vergleich zu Dragon Quest 8, das fanden sehr, sehr viele Leute sehr, sehr cool, mich hat's ungefähr nach der Hälfte gelangweilt, einfach weil die Story sehr 0815 war, weil das Gameplay keine Variationen mehr irgendwann bekommen hat. Und Dragon Quest 11 ist das erheblich bessere Spiel. Auch unter anderem deshalb, weil sie an genau dem richtigen Punkt der Geschichte, wenn die langsam aber sicher wird, langsam wird sie ein bisschen fade, dann drehen sie das Ganze einmal ein bisschen, oder versuchen es zumindest auf 180 zu drehen und nochmal was völlig Neues zu machen.
Okay. Auf welche Art und Weise bahnt man sich denn den Weg durchs Spiel? Wie sieht praktisch der Gameplay-Loop aus?
Also wir haben einen relativ klassischen Anfang des Spiels, ich habe ja schon erzählt, und dann soll man eben zu diesem König reisen und sich dort vorstellen, weil man ist ja der Luminary, also der Lichtbringer, die Reinkarnation eines legendären Helden von damals, der das unglaubliche Böse damals umgebracht hat. Und dann kommt man zu diesem König und das sind alles irgendwie die ersten ein oder zwei Stunden, deswegen keine Angst vor irgendwelchen großen Spoilern. Dann kommt man zu diesem König und das Erste, was der König macht, ist, oh, da ist der Luminary, wir müssen ihn sofort einsperren. Ja, er nennt ihn dann den Darkspawn, also irgendwie die dunkle Brut. Ich kannte den Ausdruck übrigens von Dragon Age, da gibt's den ja auch, des Darkspawns oder der dunklen Brut. Und dann steht man so ein bisschen da, hey, ich dachte die ganze Zeit, ich bin der Auserwählte. Der König sagt jetzt, ich bin hier irgendwie die dunkle Brut, was zur Hölle? Und dann entkommt man halt mit seinem ersten Gruppenmitglied, Eric heißt er, den lernt man dann gewissermaßen im Verlies des Schlosses des Königs kennen, mit dem scheint so ein Dieb zu sein, mit dem entkommt man dann tatsächlich und dann beginnt die große Heldenreise und die beginnt in der Regel relativ klassisch oder die verläuft auch relativ klassisch für ein japanisches Rollenspiel. Das heißt, es gibt, man bewegt sich dann durch einen Oberweltlevel oder durch mehrere Oberweltlevel, die zusammenhängen. Es gibt also keine Open World, sondern es gibt verschiedene Spielabschnitte, die dann offen sind, aber wo man dann auch anhand der Karte sehen kann, okay, da geht's ins nächste Gebiet, da unten geht's in die Stadt. Zwischendurch kommt man immer wieder in eine neue Stadt. Die Städte dienen in der Regel so als Hubs, wo es dann die nächste große Hauptquest gibt. Auch noch die ein oder andere Nebenquest, die man annehmen kann. Auch das so ein bisschen eine relativ moderne Geschichte mit den ganzen Questmarkern, also woran man schon die Nebenquests erkennt. Und es sind in der Regel auch zu 90% sind es absolute 0815 Quests, die das Spiel 0,000 gebraucht hätte. Aber auch das ist genau wie das Crafting, zu dem wir noch kommen werden, ist dann so wahrscheinlich so ein bisschen den modernen Anforderungen angepasst, ja, wo dann irgendjemand sagt, ja, aber wir brauchen ja Nebenquests, die anderen haben ja auch irgendwie 50 Nebenquests, was schreiben wir da auf die Packungsrückseite, wenn wir keine Nebenquests haben? Aber der grundlegende Gameplay-Loop ist, du kämpfst dich durch ein oder zwei Oberweltgebiete, kommst in eine neue Stadt, da geht die Geschichte weiter, dort kriegst du sozusagen den nächsten Schritt in deiner Hauptquest, dann kämpfst dich durch einen Dungeon und dann geht der Loop wieder von vorne los.
Bei Dragon Quest 8 habe ich das als ein bisschen ja auch formelhaft oder zumindest abstrakt empfunden. Das heißt, in der Oberwelt gibt's nicht so viel zu sehen, vielleicht ähnlich wie damals bei den Mode 7 Oberwelten auf dem Super Nintendo, wo man dann schon eher Feindkontakt hatte oder einen Point of Interest besucht hat. Auch die Charaktere haben jetzt nicht die riesen Auswahl an Items, wie es zum Beispiel bei westlichen Rollenspielen üblich ist, sondern ich hatte bei meinem letzten Dragon Quest immer den Eindruck, an einer gewissen Stelle im Spiel gibt dir das Spiel die nächstbessere Waffe für deine Charaktere. Es wirkt alles so ein bisschen mehr geführt und weniger flexibel, als ich es von diesen westlichen Rollenspielen gewohnt bin.
Auf Dragon Quest 8 stimmt das in meiner Erfahrung auch, oder trifft das in meiner Erfahrung auch voll und ganz zu. War einer der Gründe, warum ich dann irgendwann nach 30 Stunden oder so aufgehört habe, einfach weil es mir viel zu formelhaft war. Und so wie ich es gerade beschrieben habe, den grundlegenden Gameplay-Loop, klingt das auch formelhaft. Und wir hatten neulich ja zum Beispiel erst bei Octopath Traveler, wo André und ich gesagt haben, das war uns zu formelhaft, weil einfach immer wieder exakt das Gleiche passiert ist. Dragon Quest 11 hat zwar grundlegend einen identischen Loop, aber es variiert ihn erheblich, erheblich besser als Dragon Quest 8 oder zuletzt Octopath Traveler. Das heißt, wenn man natürlich den Schritt zurückgeht und so ein bisschen die Motorhaube aufmacht und runterguckt, wird man immer wieder den gleichen Gameplay-Loop finden. Aber im Empfinden, wie man das Spiel wahrnimmt, dadurch, dass halt hier mal eine Variation reinkommt und da mal eine Variation und dann hat die Stadt hat keinen Dungeon und so weiter und so fort, fühlt sich das weit, weit weniger formelhaft an.
Tatsächlich. Ist ja. Das hätte ich gerne noch etwas konkretisiert. Liegt es an der Partyzusammenstellung? Sind es die Gegner? Sind es die Themen? Die Gründe, weswegen man kämpft?
Ja, es ist eigentlich so eine Mischung aus allem. Also erstmal hat Dragon Quest eine relativ gute Besetzung. Also auch darüber wird noch ganz kurz nachher zu verhandeln sein. Aber die allermeisten deiner Partymitglieder, die sind nicht nur ausgezeichnet auf Englisch vertont, sondern die schaffen es auch tatsächlich, sowas wie eine gewisse Persönlichkeit aufzubauen, was nicht ganz selbstverständlich ist für japanische Rollenspiele. Zumal die absoluten Nerv-Partymitglieder, wo man eigentlich denkt, ich weiß nicht, was die japanischen Rollenspieldesigner machen, aber sie scheinen in jedes Spiel mindestens zwei einzubauen, wo man schon nach zwei Minuten sagt, wenn diese Figur noch einmal den Mund aufmacht, werde ich wahnsinnig. Das schaffen sie zu vermeiden. Zum anderen, wie gesagt, der grundlegende Gameplay-Loop wird eben nicht immer wieder 1:1 wiederholt. Es ist eben nicht eben, so wie ich es vorhin geschildert habe, so extrem ist es nicht, eben Oberwelt, Stadt, Dungeon, Oberwelt, Stadt, Dungeon, Oberwelt, Stadt, Dungeon, so ein bisschen wie das eben bei Octopath Traveler das Problem war, sondern diese Abfolge von Ereignissen wird variiert. Dann hast du eine Gruppe, die, wenn es dann wieder in Zwischensequenzen zum Beispiel reingeht, auch durchaus immer mal wieder was Interessantes zu sagen hat. Du hast einen Plot, der durchaus immer mal wieder interessante Momente hat. Alleine zum Beispiel schon durch die Tatsache, dass es locker 20 Stunden dauert, bis du deine Gruppe mal zusammen hast. So kommt immer auch wieder neue Dynamik in das Ganze rein. Also wie gesagt, auch wenn das grundlegende Gerüst bestimmt ein formelhaftes ist, fühlt es sich lange nicht so formelhaft an wie in sehr, sehr vielen anderen Spielen.
Also da reicht's wahrscheinlich aus, dass das Spiel genug Varianz bietet, dass du nicht weißt, was hinter der nächsten Ecke lauert, um einfach ein frischeres Gefühl zu erzeugen.
Ja, und zumal, was ebenfalls noch dazu kommt, ist, du siehst alle Gegner auf der Karte direkt, wo du dich bewegst, wenn du dann in einen Gegner reinläufst, beziehungsweise du kannst auch schon draufschlagen, so eine Art Erstschlag machen, dann nimmst du ihnen schon ein paar Hitpoints weg und das kommt direkt zum Kampf. Der findet dann in so einem neuen Kampfbildschirm statt, aber du siehst alle Gegner direkt auf der Karte und mein Gott, es wimmelt auf diesen Karten vor Gegnern, aber du kannst vor allen weglaufen. Also bis auf die Bossgegner und ganz, ganz wenige Gegner irgendwo in Dungeons, wo dich das Spiel auch mal dazu zwingt, gegen einen normalen Gegner zu kämpfen, kannst du jeden Gegner vollkommen problemlos umgehen. Es gibt, bis auf die Passagen, wenn du mit deinem eigenen Schiff, kriegst im weiteren Spielverlauf ein Schiff, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist auf den Meeren, gibt's Zufallskämpfe, warum auch immer. Ich nehme an, das wird irgendeiner technischen Limitation geschuldet sein, weil es ergibt eigentlich keinen Sinn. Und es ist auch tatsächlich irgendwann nervig auf dem Schiff, die Zufallskämpfe, insbesondere wenn man halt den Kontrast hat mit Nicht-Zufallskämpfen. Also du kannst alle Gegner umgehen. Du kannst auch schlicht und ergreifend sagen, ich will jetzt wissen, wie die Story weitergeht, ich laufe jetzt zum nächsten Plotpunkt und muss dich mit keinem einzigen Kampf herumärgern, wenn du nicht willst. Auch das hilft. Und was ebenfalls hilft, du musst nicht grinden. Also ich musste nicht grinden. Ich musste in den ganzen 60 Stunden nicht ein einziges Mal irgendwie aktiv grinden, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich bin 3 Level zu niedrig oder sonst irgendwas. Die Kehrseite der Medaille ist, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, das heißt, wenn man ein neues Spiel startet, auch nur wenn man ein neues Spiel startet, kann man sich sogenannte drakonische Strafen auferlegen. Das sind Gameplay-Nachteile, wie zum Beispiel alle Monster sind sehr, sehr stark, man darf nicht, man darf keine Shops benutzen, man darf aus Kämpfen nicht wegrennen und so weiter. Die kann man am Anfang des Spiels aktivieren und dann auch im Spiel wieder deaktivieren, aber nicht wieder aktivieren. Und ich habe jetzt natürlich, ich habe gedacht, wie ich das immer mache, ich spiele das Spiel normal, ich erlege mir da nichts irgendwie auf, ich weiß ja noch überhaupt nicht, inwiefern das überhaupt wichtig ist, Shops zu benutzen und so weiter. Ich habe es also komplett in normal gespielt und es ist viel, viel, viel zu einfach. Also es ist wirklich, ich bin nicht ein einziges Mal in 65 Stunden an irgendeinem Boss, an irgendeinem Gegner, ich bin nicht ein einziges Mal gestorben, ich war noch nicht mal in der Nähe von gestorben.
Kannst du dann einschätzen, ob das Spiel, wenn man sich's etwas schwerer stellt, da vielleicht noch einen zusätzlichen Reiz und eine Herausforderung und insbesondere eine interessante, eine schöne Herausforderung bieten könnte?
Ich würde davon ausgehen und habe auch entsprechend im Netz Dinge gelesen, wo die Leute sagen, ja, wenn man die Gegner jetzt auf sehr hart stellt, dann wird es wirklich anspruchsvoll. Wobei ich mich dann frage, ob ich 65 Stunden mich mit diesem Kampfsystem durch anspruchsvolle Kämpfe kloppen will. Denn das Kampfsystem, da sind wir an dem Punkt Oldschool, was ich am Anfang gesagt habe, das ist tatsächlich der Oldschool-Teil des Spiels. Es ist ein sehr altbackenes und ich meine das durchaus im positiven Sinne, weil ich mag diese Kampfsysteme, aber es ist ein sehr altbackenes japanisches Rollenspiel-Rundenkampfsystem. System, das wirklich mehr oder weniger darauf basiert, angreifen, verteidigen, Zauberspruch und wieder von vorne. Also wirklich ganz klassisch, auch im Sinne von einem, du siehst nicht in irgendwie die Reihenfolge, in der jetzt die Leute drankommen. Dadurch kommt halt, das schränkt natürlich, ich meine, gemacht wird das ja mit dieser Reihenfolge, auch durchaus, damit du gewisse taktische Optionen hast, damit du sagen kannst, okay, pass mal auf, der Gegner kommt erst dran, nachdem die drei dran sind, was kann ich jetzt für Synergieeffekte und so weiter machen, was natürlich ein bisschen wegfällt, wenn du keine Ahnung hast, wann der Gegner drankommt, insbesondere bei Bosskämpfen, wenn du halt nicht einschätzen kannst, das basiert dann auf dem Agilitätswert, wenn ich halt nicht einschätzen kann, ist der, gerade in der ersten Runde des Bosskampfes, hat der Boss jetzt mehr Agilität als meine Leute oder nicht?
Und das Kampfsystem hat ja auch noch viele, ja, so anpassbare Möglichkeiten. Man kann die Begleiter zum Beispiel KI steuern lassen oder eben selber Hand anlegen.
Ja, ich habe auch vielfach gelesen, dass die KI einen guten Job übernehmen würde, wenn man sie so auf die ausgewogene KI-Einstellung setzt. Ich habe das offen gestanden nie gemacht, weil ich irgendwann darstellte, ich fand die Kämpfe schon erheblich zu einfach. Es war nicht an dem Punkt, wo es mich total gestört hat, weil ich durchaus eine gewisse Befriedigung in so japanischen Rollenspielen auch davon empfinde, wenn ich dann mich durch eine Gruppe von Gegnern einfach nur mit Attack, Attack, Attack durchschnetzeln kann. Aber ich fand die Kämpfe so schon erheblich zu einfach und die noch der KI zu überlassen, dann hätte sich das Spiel von alleine gespielt.
Ich habe eh so gerade den Eindruck, wenn du erzählst, dass du kein einziges Mal gestorben bist, dann war ja praktisch jede Gegnerkonfrontation für dich jetzt kein Moment, wo du gedacht hast, jetzt muss ich aber aufpassen, sondern das war ja offensichtlich alles machbar. Einfach machbar. wieso hat es dir dann Spaß gemacht? Ich meine, was hat dich dann zum Weiterspielen motiviert? Ist es einfach die angenehme Grundstimmung? Ist es die Tatsache, dass du trotzdem interessante Entscheidungen triffst, interessante Dinge herausfindest, interessante Welten erkundest? Was hat denn dich durch dieses Spiel durchgezogen, die ganzen 65 Stunden lang?
Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, wie so ein alter Kumpel, der einen abends besuchen kommt und man setzt sich irgendwie zusammen ins Wohnzimmer und quatscht 2 oder 3 Stunden. So ein bisschen diese Grundstimmung verbreitet Dragon Quest XI. Es ist ein sehr charmantes Spiel. Es ist durchaus, also jetzt, wenn man so spielt wie ich, eben auf dem ganz normalen Schwierigkeitsgrad auch ein entspanntes und entspannendes Spiel. Ich habe das immer sehr gerne nach Feierabend in Anführungszeichen, weil es war ja doch irgendwie Arbeit, aber ich habe das gerne abends nach Feierabend gespielt. 3-4 Stunden mal hier, aus denen dann plötzlich 5 oder 6 Stunden geworden sind. In 2 Wochen muss man ja auch auf seine 65 kommen. Aber ich habe das sehr gerne nach Feierabend gespielt. Das war so auch schön zum Runterkommen. Es erzählt eine relativ märchenhafte, etwas kindliche Geschichte, die nicht zu tief in irgendwelche ambivalenten Motive, irgendwelche moralischen Fragen und so weiter reindringt. Es ist echt eine schöne Feierabendentspannung, das Ganze. Aber der große Kritikpunkt, der mir auch teilweise in der öffentlichen Rezeption viel zu kurz kommt, ist schlicht und ergreifend, wenn man das normal spielt und wenn man dann einmal angefangen hat, man stellt nach 20 Stunden fest, oh hoppla, dann gibt's auch keine Möglichkeit mehr, das umzustellen. Der massivste Kritikpunkt an dem ganzen Spiel ist, dass es wirklich deutlich, deutlich zu einfach ist.
Okay. Was du gerade so gesagt hast, diese Tatsache, dass es wie ein guter alter Freund ist, ist auch etwas, das schaffen nur wenige Spiele. Dragon Quest VIII hat es damals auch geschafft, manche TV-Serien schaffen es. Da sind da Charaktere drin, Begleiter oder eine gewisse Clique an Leuten, die wachsen mir ans Herz. Denen bin ich Dutzende von Stunden ausgesetzt und ich empfinde dann auch sowas wie freundschaftliche Gefühle denen gegenüber. Gelingt das der Rollenspielparty von Dragon Quest XI? Sind das sympathische Charaktere, die dir ans Herz wachsen? Und was sind das für Leute?
Es sind sympathische Charaktere, ja. Und die allermeisten mochte ich nun wirklich gerne, ohne dass ich jetzt sagen würde, sie sind so großartig, da werde ich in 20 Jahren werde ich noch irgendwie drüber nachdenken oder so. Diesen Punkt erreichen sie nicht, aber sie sind sehr solide Figuren, die sympathisch rüberkommen, teilweise auch echt ihre coolen Momente haben. Ich habe ja von Eric erzählt, den Dieb, dem man am Anfang begegnet, das erste Partymitglied, der anscheinend auch irgendwie eine dunkle, mysteriöse Vergangenheit hat, die dann im Laufe des Spiels ein bisschen offenbart wird. Den meisten von denen hilft man dann auch im weiteren Spielverlauf bei irgendeinem persönlichen Problem. Und das geht sogar so weit, dass man im Abspann des Spiels, also wenn die Credits über den Bildschirm laufen, dann sieht man sozusagen die letzte Reise dieser Gruppe nochmal zusammen, wie sie an jeder Ecke dieser Spielwelt wird dann sozusagen einer aus dieser Party abgesetzt und verabschiedet sich von den anderen und geht dann so ein bisschen wieder seinem persönlichen Leben nach. Was ich dann auch einen sehr schönen Abschluss finde, jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass man direkt nach dem Abschluss nochmal sozusagen im Postgame noch etliche Stunden weiterspielen kann, was das Ganze ein bisschen ad absurdum führt. Aber so hat das einfach auch in der Partyzusammenstellung bis hinten, bis die Credits laufen, hat es einen sehr, sehr schönen Flow, das Spiel. Und auch wirklich sympathische Figuren. Ich kann zu vielen jetzt nicht wirklich viel sagen, weil das wäre ein Spoiler.
Okay.
Aber ich kann eine Sache sagen, es gibt eine Figur, das war das, was ich vorhin ansprechen wollte, über das wird zu verhandeln sein. Im Englischen heißt sie Silvando. In der deutschen Version, also die deutschen Untertitel machen manchmal seltsame Dinge im Hinblick von, sie geben Figuren andere Namen. Mhm. Also sie werden dann im Englischen, ja, das fängt schon mit dem Hund, ganz am Anfang gibt es einen Hund, der aus mir unerfindlichen Gründen im Englischen einen Namen hat, so wird er ausgesprochen bei der Sprachausgabe und in den deutschen Untertiteln steht ein völlig anderer. Und so ist es auch bei Silvando, der im Deutschen Rionaldo heißt.
Hm.
Wahrscheinlich, weil das für, keine Ahnung, weil der deutsche Übersetzer dachte, das klingt für deutsche Ohren noch mehr so nach Zirkuskünstler, weil das ist seine Rolle, so lernt man den zum ersten Mal kennen. Und Rionaldo / Silvando ist, und ich benutze das jetzt durchaus bewusst den Ausdruck, der gleich folgt, es ist die Klischeetunte vor dem Herrn.
Ja?
Also es ist wirklich, also auch das ist eine Figur, die nicht unsympathisch ist, würde ich jetzt sagen. Auch in dem Sinne, wo ich mir jetzt denken würde, nein, es war nicht so, dass ich den Typen nicht hab leiden können. Es war nicht so, dass ich den gehasst habe. Es war nicht so, dass ich sein persönliches Problem, bei dem man ihm dann im weiteren Spielverlauf hilft, dass ich das irgendwie schrecklich fand und so weiter und so fort. Das Einzige, was mich halt wirklich gestört hat, aber das hat mich irgendwann wahnsinnig gestört, ist dieses klischeehafte Schwulenbild, was dort vermittelt wird. Mhm. Also irgendwann habe ich einfach gedacht, it's enough, weil der bedient wirklich jedes Tuntenklischee. Also von den Animationen bis hin zur Sprechweise, bis hin dazu, dass er alle Leute im Englischen jetzt Honey und Darling nennt. Also wirklich durch die Bank weg. Insbesondere, aber das wäre jetzt Spoiler, auch sein Problem eigentlich, oder wenn wir dann erfahren, was seine eigentliche Herkunft ist und warum er seine eigentliche Familie verlassen hat, auch das ist dann so diese typische, du wurdest nicht so akzeptiert, wie du bist. Nummer. Also das bedient jedes Klischee und zwar wirklich auf so eine, ich finde, auf eine echt penetrante und ignorante Art und Weise. Also das ist eine Figur, bei der ich jetzt sagen würde, als Otto-Normal-Spieler beim Spielen konnte ich sie jetzt so akzeptieren und hinnehmen, wie sie ist. Als Kritiker muss ich da schlicht und ergreifend sagen, wenn das eure Darstellung von Schwulen ist, dann shame on you.
Japan. Japan ist mit dem Holzhammer unterwegs, wenn es um Klischees geht. Wer lustig ist und Zeit hat, der kann ja mal Hard Gay googeln. Hardu Gayu, ein japanischer Comedian, der auch das Klischee des Schwulen auf eine einzige Hüftbewegung eindampft und daraus viele Jahre erfolgreich gewesen. Ich glaube, nebenher war er auch noch Wrestler. Und über diesen Silvanus oder Rionaldo habe ich auch schon vorher ein bisschen was gelesen. Das habe ich mitbekommen. Und zumindest haben einige Kritiker den Spieldesignern zugestanden, dass er zumindest dann einen gewissen Kontrast bietet in seinem Gameplay, weil er ist zwar die Tunte, aber eben auch der stärkste Charakter von allen.
Ach Quatsch.
Okay.
Stärkste Charakter von allen am Arsch. Das ist der unnötigste Charakter von allen. Also nicht jetzt wegen seiner Persönlichkeit, sondern das ist wirklich den man sofort stehen lässt, wenn man irgendwie effektiv spielen will.
Ja?
Ja.
Okay. Unterscheiden sich die Charaktere denn wenigstens ordentlich? Man kann ja wohl bloß 4 von insgesamt 7 in die Party nehmen. Und sowas ist ja immer schön. Mix and match, ja, sich so seine eigene Party zusammenbauen. Ergibt das Sinn, was ich gerade erzähle? Hat das das im Spiel?
Genau, also wenn man erstmal seine komplette Gruppe beisammen hat, das sind dann insgesamt mit dem Helden 7 Leute, also der Held plus 6 Partymitglieder, dann kann man im Kampf 4 haben, die kann man auch während des Kampfes quasi fließend wechseln, wenn man das möchte. Habe ich übrigens auch nie gebraucht, weil das ist so ein Feature, wo ich dann annehmen würde, ja gut, das macht man dann halt, wenn der Kampf schwierig wird oder wenn einer ausgenockt ist, dadurch, dass mir das quasi nie passiert ist, weil kam ich auch nie in die Verlegenheit, irgendwie dieses System zu nutzen. Das heißt, ich bin halt immer mit meiner 4-Mann-Effektivparty halt durch das ganze Spiel gezogen. Aber ja, das existiert und wenn wir jetzt sagen, spielen die sich wirklich unterschiedlich, es gibt einen Talentbaum, also jede Figur hat einen eigenen Talentbaum, der dann im Laufe des Spiels auch nochmal erweitert wird und wenn man Level aufsteigt, bekommt man Skillpunkte, Talentpunkte, die man dann in diesen Talentbaum investieren kann und diese Talentbäume sind einzigartig je nach Figur und sie sind sehr, sehr häufig, gibt es, dass jedes dieser Partymitglieder kann eine von zum Beispiel 3 unterschiedlichen Waffenfähigkeiten lernen. Da ist dann sozusagen ein Teil des Skillbaums ist dann Messer, ein Teil des Skillbaums ist Schwerter, ein Teil des Skillbaums ist Speere und dann haben sie meistens noch so einen individuellen Teil des Skillbaums, den dann nur sie haben, das so ein bisschen klassenspezifisch ist, auch wenn es gar kein echtes Klassensystem gibt. Und so kann man die Leute halt schon, wenn man das möchte, in ihren jeweiligen Rollen ein bisschen spezialisieren. Aber das geht nie so weit, dass ich jetzt sagen würde, da spielen sich wirklich in 90% der Fälle spielt sich das grundlegend Unterschied. Ja, 90% der Fälle habe ich aufs Attack-Kommando gedrückt. Ja, wenn es nicht gerade Bossgegner waren, beziehungsweise größere Gegnergruppen, wo sich's dann anbietet, aber ich hatte meinen Helden auf Großschwerter, also zweihändige Schwerter geskillt, was anscheinend eine gute Idee war, weil die Skills dort sind absolut übermächtig bis zu Ende des Spiels, also Dinge, die ich relativ am Anfang freigeschaltet habe, 2 Fähigkeiten, die habe ich bis zum Bossgegner wieder und wieder und wieder sehr, sehr effektiv genutzt. Dann gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel den Eric, den habe ich schon erwähnt, wenn man den auf Dolche spezialisiert, was ich jetzt gemacht habe, mehr oder weniger zufällig, dann kann man ihm irgendwann 2 Dolche in die Hand drücken, also der kann so Dual-Wielding machen und kriegt dann später Fähigkeiten, die ihn zu einem echten Bosskiller machen. Also der kann dann zum Beispiel Doppelgänger von sich beschwören und macht dreifachen Schaden. Und das kann man dann kombinieren mit einer Fähigkeit, die sechsfachen Schaden macht. Und dann machst du sozusagen 18-fachen Schaden. Dann guckt der Boss ganz doof aus der Wäsche. Sowas geht, aber für 90% würde ich sagen, der Fälle oder für 90% der Kämpfe ist es relativ wurscht, wen du in der Party hast. Ja, drei Angreifer und einen Heiler und fertig ist der Lack.
Aber immerhin, da scheint ja eine schöne Eskalation im Spiel drin zu stecken, was den Schadensoutput und die Skills der Charaktere angeht.
Nee, gar das nicht mal. Wichtig. Gar nicht. Nee? Also so eine richtige Eskalation, das ist übrigens auch noch ein Teil, der mir sehr gut gefällt, weil Dragon Quest ist in der Hinsicht schon immer eine sehr bodenständige, würde ich sagen, Reihe gewesen. Das heißt, auch wenn man mit dem Spiel durch ist, meine Charaktere waren jetzt um die Level 50, die hatten noch keine 500 Hitpoints. Also Dragon Quest ist historisch keine Reihe, die jetzt, wie teilweise Final Fantasy macht das gerne, die jetzt mit 7549 Hitpoints und so weiter agiert, sondern es ist traditionell eine Reihe, die mit sehr kleinen Zahlen operiert, insbesondere bei Schaden, bei Hitpoints und so weiter und so fort. Wo dann allerdings, und ich schätze sowas, weil das macht jeden Schadenspunkt irgendwie gefühlt wichtig. Ja, wenn ich eine neue Waffe finde und die macht jetzt statt 89 Schaden bei irgendeinem Gegner 97, dann macht das wirklich dank der kleinen Zahlen einen Unterschied. Während bei vielen anderen dieser Rollenspiele finde ich irgendwie ein neues Schwert, das hat dann einen Attackewert von 278 statt 276 vorher, macht dann 3429 statt 3247 Schaden und ich denke mir, what the heck, macht das jetzt wirklich einen Unterschied? So fühlt sich das Ganze halt wirklich wertiger an. Ich mag das sehr gerne, das ist eine Eigenart der Dragon Quest Spiele, von der ich sehr froh bin, dass sie die wieder benutzt haben. Und das ist übrigens auch eine Eigenart, aus Grund dessen ich denke, dass zumindest zum Teil der zu leichte Schwierigkeitsgrad resultiert. Weil wenn du natürlich mit so niedrigen Zahlen operierst, dann muss dein Balancing auf den Punkt passen. Weil das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele gerade diese asiatischen Rollenspiele mit so hohen Hitpoint-Zahlen, hohen Schadenszahlen operieren. Weil dann halt einfach die Fehlertoleranz größer wird. Weil wenn meine Figur 5000 Hitpoints hat und der Gegner macht 1500 Schaden oder 2000 Schaden, macht das erstmal nicht den Braten so sonderlich fett. Das heißt, man hat eine relativ große Fehlertoleranz beim Balancing dabei. Je kleiner man diese ganzen Zahlen macht, desto gravierender werden natürlich die Auswirkungen von 5% oder von 10% Unterschied. Und desto schwieriger wird das Balancing. Und meine Theorie wäre zumindest, dass das einer der Gründe ist, warum das Spiel sehr, sehr einfach ist, weil man da eben gesagt hat, uiuiuiui, Tiffy, lieber mal die einfachen Weg gehen, das Ganze, und die Schadenszahlen ein bisschen niedriger halten, bevor wir da in irgendwelche Probleme laufen, wo die Leute einfach nicht mehr weiterkommen.
Was gibt's denn eigentlich im Spiel zu tun, wenn du auf deiner Heldenreise unterwegs bist? Ist das nächstlogische Ziel stets der Plotpoint, zu dem dich die Story hintreibt? Gibt es Nebenstory-Stränge, die du optional verfolgen kannst oder nicht? Gibt es irgendwelche Metaspiele oder Zusatzziele, die vielleicht für Komplettisten ganz interessant bist? Du hast ja auch so ein bisschen diese genetische 100%-Störung. hat dich das Spiel da getriggert?
Nee, weniger tatsächlich als viele andere Spiele. Einfach auch, weil es da bodenständiger ist, was ich sehr, sehr schätze. Also in der Regel läuft es darauf hinaus, dass du zum nächsten Plotpoint läufst. Es gibt durchaus gewisse Incentives, dass du auch links und rechts abseits mal erkundest, weil du dort meistens Crafting-Gegenstände findest, die du dann im Camp, also an Lagerfeuern, kannst du, die in der Spielwelt verstreut sind, kannst du campieren und dort kriegst du relativ früh im Spiel, kriegst du so eine kleine tragbare Schmiede, wo du dann neue Waffen, Gegenstände, Accessoires zusammen craften kannst. Also dafür lohnt es sich durchaus, wenn man eben auf das Crafting zurückgreifen will. Und das Crafting ist eben in dem Spiel echt extrem mächtig. Dann lohnt es sich schon mal abseits zu gucken. Man entdeckt auch immer mal wieder Schatztruhen. Man entdeckt immer mal wieder Schatztruhen. Denen sind sogenannte Mini-Medaillen drin. Auch das ist so eine Dragon Quest-Eigenart, dass das so die sammelbaren Gegenstände im Spiel sind, die man meistens in Schatztruhen findet. Und die man dann, alle 5 Mini-Medaillen, die man gefunden hat, kann man sie bei einem bestimmten NPC gegen einen neuen Gegenstand eintauschen. Also es ist ein bisschen so wie so ein Panini-Sammelalbum, wird das im Spiel repräsentiert. Der stempelt einem dann das Album ab und alle 5 Schritte bekommt man einen neuen Gegenstand. und solche Sachen gibt es. Es gibt dann im weiteren Spielverlauf kommen Casinos hinzu, wo sie sich tatsächlich, also da gibt's einen Slot-Automaten, Slime Quest heißt der, wo ich gar nicht wissen will, wie viel Arbeit in diesen Slot-Automaten für ein Nebenbeschäftigungs-Casino in einem großen, umfangreichen Rollenspiel gewandert ist. Weil das ist quasi der Versuch, ein Rollenspiel als Slot-Machine nachzubauen. Das ist so also, das Beste, was ich erklären kann, wo du dir auch denkst, mein Gott, was da für Aufwand reingeflossen sein muss.
Aber das ist schon cool. Das, der klassische Videospiel-Nebenquest oder halt Minigame-Slot-Automat bietet halt wirklich bloß diese drei Walzen. Und wenn drei Symbole aufeinandertreffen, hat man gewonnen. In der Realität sind diese Automaten aber so in den Spielcasinos extrem komplex, haben wirklich dichte Spielmechaniken. Das bildet das Spiel ab, das ist ja witzig.
Ja, ja, total. Also du hast den, du hast dann im Casino, also etwa, ich würde mal schätzen, so nach 15, 20 Stunden, etwa in dem Rahmen, läuft mit dem ersten Casino über den Weg, da kannst du schon Slime Quest spielen. Es gibt aber auch die Otto-Normal-Slot-Automaten, wenn du die spielen möchtest. Später kommt da noch Roulette dazu. Aber Slime Quest alleine hat, glaube ich, 4 oder 5 Seiten auf dem Bildschirm Anleitung, wie das funktioniert. Es ist wirklich ein Rollenspiel. Also du spielst einen Slime, der in die große, weite Welt hinausgeht, Monster erschlägt, irgendwann Bossfights hat, der Leute in die andere Monster in seine Party mit aufnehmen kann. Das alles als Slot-Maschine.
Toll. Hast du es gespielt und wirklich begriffen oder eher so wahrgenommen und gut gefunden?
Nö, ich habe es gespielt, als ich genug Geld hatte, weil ich wollte die Belohnung, die es im Casino gibt. Und ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Wenn man dort auf die Start-Taste des Gamepads drückt, während man Slime Quest spielt, dann werden die nächsten 100 Spiele werden automatisch gespielt. Die haben so eine Autoplay-Funktion und ich hatte halt irgendwann im Spiel genug Geld, um mir einen Haufen Casino-Tokens zu kaufen und dann habe ich das irgendwie auf Autospielen angemacht und bin erstmal eine halbe Stunde was anderes machen gegangen, bin zurückgekommen, hatte irgendwie 500.000 Casino-Tokens in der Zwischenzeit, dann habe ich nochmal Autoplay gemacht und dann hatte ich genug, um mir alles zu kaufen.
Ach, ich stelle mir jetzt vor, wie du wie in so einem Automaten-Casino da hockst, ja, mehrere volle Aschenbecher und leere Bierflaschen um dich rum. Ja, und die ganze Zeit rattert und klingelt ist.
Nein, aber ich habe tatsächlich, also während ich das halt automatisch hab spielen lassen, habe ich tatsächlich gelegentlich mal eine Viertelstunde davor gesessen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum passiert, was dort passiert, aber es ist immer sehr viel passiert und es hat ganz viel Pling-Pling gemacht.
Das ist toll. Gab es andere Aspekte des Spiels, wo du ein bisschen Zeit rein verplempert hast, wo du dich vielleicht zu viel damit aufgehalten hast? Oder hast du auch, weil du ja irgendwann fertig werden wolltest und ich habe deine Panik mitbekommen in den letzten Tagen nach dem Motto, das muss doch irgendwann aufhören. Gab's noch andere Sachen, wo du so ein bisschen getrödelt hast oder hast du ansonsten relativ zielgerichtet durchgespielt, die Geschichte?
Ich habe eigentlich bis auf 2 Nebenquests habe ich alle Nebenquests erledigt. Es gibt so eine nervige Sorte Nebenquests, die auf eine Kampfmechanik abzielt, nämlich sie heißt im Englischen heißt die Pep-Mechanik, nämlich deine Charaktere, die geraten in so eine Art Trance-Zustand, wenn sie... Weiß man nicht. Das heißt, es ist so ein Zustand, der im Kampf passiert, aber die Bedingungen dafür kennst du nicht wirklich. Also sie scheinen irgendwas mit Schaden einstecken, Schaden austeilen und so weiter zu tun zu haben. Du kannst deinen Charakteren auch Fähigkeiten dann im Fähigkeitenbaum freischalten, wo dann sowas wie Pep-Chance plus 10%, aber du weißt nie wirklich 100%, wie löse ich diesen Pep-Zustand aus. Der hat immer was Zufälliges. Und dann gibt es Nebenquests, die erfordern, dass du ein bestimmtes Monster mit einer bestimmten Pep-Technik, also einer Spezialfähigkeit, die du nur im Pep-Zustand machen kannst und auch nur dann, wenn 3 Charaktere gleichzeitig in einem Pep-Zustand zum Beispiel sind, dass du diese Fähigkeit ausführen musst. Und das war mir nach irgendwie der 2. oder 3. dieser Nebenquests, war mir das viel, viel, viel zu dumm, sowas nochmal zu machen. Irgendwie stundenlang drauf zu warten, dass jetzt endlich die 3 richtigen Figuren zum richtigen Zeitpunkt, von denen ich eine vielleicht noch gar nicht mal in der Party haben will, zum richtigen Zeitpunkt in einem Pep-Zustand sind, nur um dann dorthin zu schnell zu reisen, ein Monster umzubringen und wieder zurück zum Auftraggeber. Nope. Also sowas Nerviges gibt's auch, aber ansonsten habe ich eigentlich so weit bis jetzt zu diesem, ich sag jetzt mal, offiziellen Ende, weil danach geht es echt noch, wenn man will, glaube ich, noch 30 Stunden lang weiter, inklusive eines, in Anführungszeichen, echten Endes mit einem echten Boss, also auch die Geschichte geht noch weiter.
Das True Ending.
Das True Ending, genau, aber nach 65 Stunden hat's mir jetzt wirklich gereicht. Ich habe jetzt auch, ich bereue sie nicht, aber ich habe jetzt auch keine Lust, das nochmal irgendwie zig Stunden weiterzuspielen für das True Ending. Das habe ich mir einfach auf YouTube angeguckt. Das hat mir auch gereicht. Also 65 Stunden war mir jetzt genug in dem Spiel. Aber wer nicht genug davon kriegen kann, der bekommt hier tatsächlich noch einen Postgame. Auch das muss man insofern mal lobend, finde ich, erwähnen. Der bekommt einen Postgame, das nicht einfach nur ein New Game Plus oder so ist, sondern der bekommt tatsächlich einen Postgame, in dem die Story noch weitergeht.
Das ist was Ähnliches, da erinnere ich mich auch bei Dragon Quest 8, da gab es noch irgendwie einen ganz mysteriösen Drachen zu finden und zu erschlagen, der erst nach den Endgame-Credits überhaupt auf der Spielwelt zu finden war.
Ja, auch hier ist es jetzt so, also es gibt diesen True Boss, wie es heißt, also den echten, den wahren Bossgegner, der lässt sich sogar im Laufe der Hauptstory mal kurz blicken, der wird angedeutet, dass es ihn gibt, aber was es damit alles auf sich hat und so weiter, das erfährst du erst im Postgame. Könnte man einerseits natürlich sagen, boah, nee, sowas gehört in die Hauptstory, das kann ich ja gar nicht leiden, hier mich anteasern, dann soll ich nach dem eigentlichen Ende noch weiterspielen. Mich hat es aber offen gestanden nicht gestört, also das ist eine schöne, in sich abgeschlossene Handlung, die teilweise vielleicht nochmal da zur Handlung, sowohl der Twist, der in der Mitte des Spiels passiert, als auch die ganzen Twists, die vorher passieren, vieles davon ist durchsichtig, weil es ist eine märchenhafte Handlung. Das will auch, glaube ich, gar nicht viel mehr als eine Märchengeschichte erzählen und das ist auch völlig okay so und das funktioniert als das, was es ist. Man darf jetzt aber vielleicht auch im Gegensatz zu dem, was teilweise geschrieben wurde, man darf da jetzt nicht eine brillante Geschichte erwarten. Das ist eine solide, märchenhafte Geschichte. Genau das will es sein. Genau das liefert's ab. Nicht mehr und auch nicht weniger.
Gibt's ja nachvollziehbare Charaktere, insbesondere auch Bösewichte in Videospielen? Gerade bei Rollenspielen sind Bösewichte ganz gern mal ein bisschen arg eindimensional. Sind sie da gut?
Naja, also der Bösewicht, den lernt man auch relativ vergleichsweise früh kennen. Der große Oberbösewicht, um den es in der Haupthandlung geht, der ist böse, weil er böse ist. Ja, so getreu nach dem Motto, jeder Mensch hat einen Fehler, meiner ist, dass ich böse bin. Aber auch das, der ist auch relativ cartoony, aber auch das ist Geschichte der Dragon Quest 3, so sind diese Spiele halt. Also wer wirklich eine erwachsene Geschichte erwartet, der war bei Dragon Quest halt schon immer falsch. Aber ich finde das Ganze, bis auf eben die genannten Ausnahmen, ich finde, das ist von vorne bis hinten so charmant. Die Landschaften sind hübsch designt. Über das Monster-Design habe ich schon geredet. Die englische Vertonung ist wirklich absolut, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, absolut hervorragend. Ich wüsste gar nicht, wann ich eine bessere englische Vertonung jemals in einem japanischen Rollenspiel gehört habe. Sie setzen halt englische Sprecher ein, also nicht amerikanische, bis auf, glaube ich, Eric ist, glaube ich, die Ausnahme, der klingt sehr amerikanisch akzentuiert. Teilweise auch wirklich mit englischen Akzenten, also der ein Partymitglied, was man dabei hat, der redet in einem relativ breiten, schottisch angehauchten Akzent zum Beispiel, aber von einem Sprecher, von dem man halt auch merkt, der kann das und bei dem klingt das natürlich, da hat mir jetzt nicht jemandem gesagt, sprich doch mal irgendwie mit einem Akzent, sondern es klingt wirklich wie aus einem Guss, also du hast ja vorher schon erwähnt, im japanischen Original gibt es keine Stimmen. Also da gab es überhaupt keine Vertonung, haben sie extra für die westliche Version jetzt gemacht. Und das ist wirklich eine Vertonung aus der Rubrik, die verleiht den Figuren tatsächlich noch mehr charakterliche Tiefe. Auch weil eben die Totalausfälle fehlen. Es gibt immer mal wieder so gerne, weißt du, irgendwann kommt ein kleines Mädchen. Ja, viele japanische Rollenspiele haben ja dieses kleine oder dieses junge Mädchen, das so ungefähr aussieht wie 10, 12 oder so, die dann in die Party dazukommt und dann sitzt man als Japano-Rollenspielkenner schon davor und denkt sich, wenn die das erste Mal den Mund aufmacht und dann irgendwie eine 25-jährige Frau versucht zu quietschen wie ein 12-jähriges Mädchen, dann ist das wie Fingernägel auf Kreidetafel und selbst das haben sie vermieden. Also an der Stelle großes Lob für die Vertonung.
Ja, schön. Und technisch scheint das Ding ja auch einigermaßen in Ordnung zu sein. So von den Screenshots her sieht das halt aus wie ein Dragon Quest, nicht die detailreichste Grafik. Man sieht diesen Federstrich von Akira Toriyama, dem Dragon Ball Schöpfer, der auch die Dragon Quest Reihe geprägt hat. Und das erkennt man vor allen Dingen an den Gesichtern. Ich finde das ganz sympathisch eigentlich.
Ja, also das ganze Art Design des kompletten Spiels ist grundsympathisch. Klar, es ist jetzt nicht das Detaillierteste auf dem Planeten. Teilweise sieht man durchaus, finde ich, auch auf dem PC, auf der PlayStation muss es schlimmer sein, durchaus Kanten flimmern. Ich hatte ein oder zweimal selbst auf dem PC, dass mir die Performance ein bisschen eingebrochen ist. Also man darf jetzt von einem Dragon Quest 11 nicht irgendwie grafische oder auch akustische Wunderwerke erwarten. Du hast es eingangs schon mal gesagt. Ich mag den Soundtrack sehr gerne. Er wiederholt sich zu oft. Also es gibt eindeutig zu wenig Stücke für ein 65-Stunden-Rollenspiel. Abgesehen davon mag ich die Melodien und alles in dem Spiel sehr, sehr gerne. Sie sind aber teilweise in MIDI-Qualität abgemischt. Ich glaube, tatsächlich sind teilweise MIDI-Sounds drin. Einfach weil sie sehr, sehr häufig beim Abspeichern zum Beispiel oder im Kampfsound und so weiter, weil sie Stücke spielen aus irgendwelchen alten Super Nintendo-Tagen, so um der Retro-Willen. Mich hat es überhaupt nicht gestört, aber es gibt offensichtlich einige, habe ich in Steam-Communities und so gelesen, die sich fürchterlich über die oder über die Musikqualität beschweren. Und ich habe mir gedacht, nö, das, also mich hat es echt nicht gestört.
Also ich bin ja auch so jemand, der, ich mag total die Dragon Quest-Titelmelodie, aber mir stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn das nicht mit echten Instrumenten gespielt wird, sondern aus dem Computer kommt. Das klingt für mich total falsch. Und das
ist bei dem Spiel der Fall, wenn
Orchestermusik wird da synthetisiert und das ist für mich pfui.
Ja, gut, okay, wenn du zu den Leuten gehörst, wenn sie da draußen auch zu den Leuten gehören, die jetzt wie Sebastian denken, dann hören sie vielleicht lieber mal in den Soundtrack des Spiels rein, bevor sie es kaufen. Wie gesagt, mich hat das null gestört. Also ich habe natürlich auch diese ganze Retro-Rollenspiel, Japano-Rollenspiel-Vergangenheit, so dass ich eher dachte, wie jetzt zum Beispiel beim Abspeichern, also traditionell bei den Dragon Quest-Spielen speichert man in einer Kirche oder in einer Engelsstatue, die irgendwo rumsteht, und dann spielte wieder diese computerisierte Orgelsound, wo ich gedacht habe, boah, den habe ich doch, der ist doch damals schon aus Super Nintendo-Zeiten. Ich war halt sofort wieder zurück so ein bisschen in diese Ära versetzt. Ich fand das schön.
Aber das scheint schon das Fundament zu sein von auch Dragon Quest 11, diese, ja, never change a running system. Was funktioniert hat bis jetzt, das werden wir auch weiterhin im Spiel drin haben. Es wird viele Dinge geben, die werden Serienkenner erkennen, die werden wir nicht ändern. Es scheint ein Spiel ohne allzu große Ecken und Kanten zu sein.
Genau, das würde ich auch sagen, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Es ist zusammen mit Persona 5, würde ich sagen, was mehr Ecken hat, aber auch mehr herausragende Sachen. Ich würde sagen, Dragon Quest 11 tut sich ein bisschen schwer damit, irgendetwas total Herausragendes zu tun. Deswegen würde ich mich auch ein bisschen schwer tun, eine ganz, ganz hohe Wertung zu zücken, weil es für mich nicht die Sorte Spiel ist, bei denen ich sage, das ist ein riesengroßes Meisterwerk, das jetzt irgendwie das ganze Genre der japanischen Rollenspiele um 10 Jahre oder so weitergebracht hat. Es ist ein von vorne bis hinten extrem solide, durchdesigntes und extrem gut gepolischtes Spiel, das sehr, sehr wenige eklatante oder echte Schwächen hat. Ich habe jetzt zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad schon erwähnt. Eine andere Sache, die man erwähnen könnte, einfach weil sie nervig ist und unnötig ist, ist zum Beispiel so ein Ballast, den die Reihe mitbringt. Im Gegensatz zu anderen japanischen Rollenspielen, wo du in der Regel hast du dort einen Gemeinschaftsinventar. Dragon Quest hat schon immer, zumindest seit ich Dragon Quest spiele, zu Super Nintendo-Zeiten, persönliche Inventare. Das heißt, jede Figur, jedes Partymitglied hat ein eigenes Inventar und das ist auch noch begrenzt. Irgendwann ist das voll und dann wandern die Dinge in ein Gesamtinventar, aus dem man aber erst, wenn man sie im Kampf benutzen will, wenn ich jetzt halt irgendeinen Heilkraut zum Beispiel haben will, dann muss ich das erst relativ mühsam über 4 oder 5 Klicks aus dem gemeinschaftlichen Inventar in ein persönliches Inventar transferieren, damit ich es im Kampf benutzen kann. Und ganz ehrlich, im Jahr 2018 geht mir das auf den Sack.
Das finde ich überraschend, denn ich hätte jetzt eigentlich gedacht im nächsten Schritt, dass das Spiel auch bestimmt super bequem ist.
Aber ist in vielerlei Hinsicht super bequem. Es hat mit das beste Schnellreisesystem der modernen japanischen Rollenspiele. Es ist eine wahre Freude, wie einfach, wie schnell, wie bequem und wie trotzdem nicht in irgendeiner Form unglaubwürdig oder sonst irgendetwas man in diesem Spiel schnell reisen kann. Weil es lässt sich einfach, gibt ja sehr früh im Spiel eine Fähigkeit, die heißt Zoom, mit der kannst du zu jeder Stadt und zu jedem dieser Lagerfeuer, wo du bislang warst, springen, und zwar auch quasi jederzeit. Jetzt nicht unbedingt in den Kämpfen, aber ansonsten kannst du jederzeit wild in die ganzen Welt hin und her hüpfen. Und das ist eine wahre Freude, wenn ich das zum Beispiel mit einem Final Fantasy 15 vergleiche, wo die Schnellreise über dieses Auto eine absolute Tragödie in bunt war. Weißt du, das ist eine einfache, das ist eine nicht sonderlich, in der Spielwelt nicht wahnsinnig viel erklärte, es ist keine sonderlich stylische Lösung, aber es ist eine, die schlicht und ergreifend funktioniert. Und die ist mir 100-mal lieber als das Gegenteil.
Ja, das ist doch okay.
Genau. Und deswegen, das sage ich, es hat wenig herausragende Sachen, wo ich jetzt sagen würde, boah, der Plot ist absolut fantastisch. Oder auch bei Persona würde ich zum Beispiel sagen, da hat mir das Artdesign halt wirklich noch eine Tick besser gefallen, weil es durch die ganze Bank weg so hervorragend ist. Bei Dragon Quest 11 ist es eher, das Gegnerdesign ist hervorragend, das teilweise ist das Stadtdesign absolut hervorragend, dass die sich teilweise in den Städten, nicht übrigens auch da nicht in jeder, aber es gibt manche Städte, wenn du alleine in die Häuser reingehst und dir überlegst, mein Gott, was da für Arbeit reingeflossen sein muss. Es gibt in einer Stadt, ich weiß nicht mehr in welcher, gibt es ein Restaurant, das ist spielerisch total unerheblich, da passiert nichts drin, aber da sitzen alle vor Kuchen, Törtchen, das ist anscheinend so eine Bäckerei, wie alleine diese Kuchen und diese Törtchen aussehen, die im ganzen Spiel nicht benutzt werden, nicht mal für eine Quest oder sonst irgendwas. Da hat einer anscheinend nur gedacht, ich mache jetzt mal eine Bäckerei, wo die Kuchen, die Torten und so weiter wirklich aussehen, als wolltest du sofort reinbeißen.
Das ist auch noch eine Frage. Städte in Rollenspielen, da habe ich so ein gemischtes Gefühl dazu. Das sind oft Orte, an denen das Tempo komplett in den Keller geht, in denen ich extrem viel Leerlauf erlebe, weil ich in Rollenspielstädten oft mich erstmal orientieren muss, sehr viel sinnlose Wege zurücklege, weil ich halt denke, da gibt's irgendwas, aber meistens gibt es in diesen Städten auch gar nicht so viel zu tun oder so viel zu entdecken. Wie ist denn das bei diesem Spiel? Die Stadt als Spielplatz oder als Rollenspielort, sind die interessant? Naja. Haben die was zu bieten? Oder geht da auch so ein bisschen das Tempo flöten, bis man sich einigermaßen auskennt und weiß, okay, hier gibt's X, Y und Z, aber mehr nicht?
Ja, die Städte sind halt relativ, wie man das insbesondere von japanischen Rollenspielen halt kennt. Du kommst in eine Stadt und dann gibt es einen Waffenhändler, dann gibt es einen Rüstungshändler, dann gibt es einen Itemhändler, dann gibt es wahrscheinlich irgendwo ein Gasthaus, in dem man übernachten kann, um sich wieder zu heilen. Was es bei Dragon Quest 11 jetzt noch gibt, ist eine Bank, wo man sein Geld lagern kann, weil wenn man irgendwann in einem Kampf stirbt, dann verliert man einen Teil seines Geldes, dann ist nicht Game Over, sondern du wirst dann wiederbelebt, aber ein Teil deines Geldes ist futsch, deswegen kann man das in der Bank einlagern, was ich nie gemacht habe, weil ich nie gestorben bin, weil was deswegen sinnlos war, diese Funktion zu benutzen. Aber man geht halt, man kommt in eine neue Stadt, man weiß, okay, man soll jetzt, was weiß ich, da drüben in den Sultanspalast gehen, da geht die Story weiter. Dann geht man erstmal durch die Stadt und guckt, was es alles zu looten gibt. Wo stehen Schatzkisten rum, wo stehen irgendwelche Krüge rum, die man zerdeppern kann. Dann spricht man jeden NPC mal einmal an, dann geht man gucken, ob es neue Waffen und neue Rüstungen gibt und dann geht man die Quest weitermachen. Also das, was du hier beschreibst, ist, glaube ich, eher ein Phänomen, was ich eher aus westlichen Rollenspielen kenne.
Also so Novigrad habe ich jetzt so.
Ja, genau. Ich finde, das haben sehr, sehr viele der westlichen Rollenspiele aus sowas, keine Ahnung, das erste Dragon Quest, Dragon Age, wenn wir jetzt schon bei Dragon Quest sind, wenn du dann nach Denerim kommst, wie da die große Stadt heißt, dann wirst du halt erstmal zugeschissen mit Händlern, mit Nebenquests, mit dies, mit jenem und so weiter und du denkst, boah, das ist jetzt richtig Arbeit, diese Stadt abzuarbeiten. Das ist da aber nicht so. Das war aber bei japanischen Rollenspielen schon immer sehr selten der Fall.
Mhm. Also die Städte sind eher funktional und bieten halt eine jeweils unterschiedliche Kulisse. Ist ja auch ganz
genau. Cool. Und die Kulisse ist aber teilweise wirklich, wie ich es gerade schon erzählt habe, sehr, 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 sehr nett umgesetzt.
Mhm. Aber ich habe den Eindruck, die ganze Spielwelt ist aber schon eher statisch. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du halt physikalische Effekte hast, wo du irgendwelche Dinge zerdepperst nebenher beim Kampf, dynamisches Wetter und so weiter. Ich habe das
also es gibt eher ein Wetter. So, es gibt ein Wetter, das teilweise auch geskriptet ausgelöst wird und teilweise einfach zufallsmäßig. Und dann gibt's Monster, die tauchen nur bei Regen zum Beispiel auf. Es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Aber insgesamt, ja, ist die Spielwelt jetzt keine riesig dynamische. Also du kannst jetzt nicht irgendwelche Bäume umhauen oder sonst irgendwas. Mhm. Die Spielwelt siehst du auch an der Minikarte, die eingeblendet wird, siehst du auch immer ganz schön, wo es weitergeht und wo nicht. Und es sieht teilweise aus, als müsste es da weitergehen, aber da ist halt einfach der Level zu Ende. Solche Geschichten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig dynamisch und so weiter. Aber wie gesagt, das brauchst du auch gar nicht. Wenn ich abschließend drüber nachdenke, mir fällt gar nichts Besseres ein und kein größeres Kompliment eigentlich für das Spiel, auch wenn es sich gar nicht so nach einem Riesenkompliment anhört, wie es ist eines der ganz, ganz wenigen Spiele, die ich seit langer Zeit gespielt habe, die einfach nichts so richtig, richtig schlecht machen. Die haben nicht nur wenige Kanten, sondern die Kanten, die sie haben, sind auch noch welche, die ich jetzt sehr, sehr gut ignorieren konnte. Dafür ist viel anderes, ist extrem rund, ist extrem solide designt. Das ist einfach von vorne bis hinten ein gutes Spiel.
Schön.
Vielleicht noch an der Stelle, weil ich es vorher gesagt habe, eine Sache. Selbst das Crafting. Das Crafting, das über diese tragbare Schmiede, die man dann in dem Camp benutzen kann, funktioniert. Man wird im Spiel relativ zugeschissen mit unterschiedlichen Rezepten, weil man braucht erstmal das Rezept und dann braucht man die entsprechenden Materialien und man wird relativ zugeschissen mit dem Zeug. von Ohrringen, Schwertern, für jede Waffenform kann man machen, unterschiedliche Rüstungen, bis hin zu unterschiedlichen Kostümen, die dann das Aussehen der Figuren verändern und. Und das Crafting funktioniert auch noch als Minispiel. Das wird so ein bisschen ja interaktiv repräsentiert, wie man dann selber auf die Schmiede haut. Das heißt, wenn man weitere Level aufsteigt, das ist an die normale Charakterprogression geknüpft, kriegt man einen höheren Fokuswert, wie es im Spiel heißt, und kriegt neue Crafting-Fähigkeiten, neue Schläge für diese Schmiede, neue ja Hammerschläge für diese Schmiede. Und hat man im weiteren Spielverlauf, werden die Items komplexer zu machen. Also es gibt unterschiedliche, wird das Ganze der Fortschritt repräsentiert durch so einen Balken, und dann haut man sozusagen, nimmt man einen Schlag und dann geht der Balken so ein bisschen weiter und der Balken muss in so einen grünen Bereich hineinkommen, dann ist das abgeschlossen sozusagen, und im weiteren Spielverlauf kommen mehr Balken dazu, es kommen aber auch mehr Schläge dazu, die dann gleichzeitig vielleicht 3 oder 4 unterschiedliche Balken befüllen und so weiter. So als kleines Minispiel ist das Ganze umgesetzt. Wo ich jetzt sagen würde, das hätte das Spiel 0,0 braucht das Crafting-System. Das macht das Spiel keinen Deut besser aus meiner Perspektive. Wenn man jetzt, aus welchen Gründen auch immer, ein Riesenfan von Crafting in solchen Spielen ist, dann sieht man das wahrscheinlich anders. Aber ich sehe nicht, was das Spiel dadurch gewonnen hat. Man hätte mir auch einfach mehr neue Gegenstände im Rahmen der normalen Progression in Schatztruhen und so weiter geben können. Ich habe das Crafting-System, habe ich 0,0 gebraucht. Ich brauche das in solchen Spielen nicht. Ich würde auch argumentieren, es gibt dem Spiel nichts. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Crafting-Systemen hat es mich hier auch nicht tierisch genervt. Zum einen deswegen, weil ich immer eigentlich genug Materialien dabei hatte. Ich nie irgendwie da saß und dachte, boah, jetzt musst du hier irgendwie, keine Ahnung, Golderz farmen gehen oder sonst irgendwas. Ich hatte eigentlich immer alles, was ich craften wollte. Und der Schwierigkeitsgrad war halt auch wirklich so moderat, dass ich mir gesagt habe, weil wenn man die Sachen craftet, gibt's auch noch unterschiedliche Qualitätsstufen, also von ganz normal über +1, +2 bis hin zu +3, da kannst du dann sozusagen die Gegenstände noch upgraden, dass sie noch ein bisschen besser werden. Das habe ich halt relativ schnell schon absolut links liegen lassen, weil die Otto-Normal-Dinger waren schon echt gut genug. Also das heißt, insgesamt so ein System, genauso wie bei den Nebenquests übrigens, also das Spiel wäre ohne Nebenquests kein Deut schlechter. Genauso wie es ohne Crafting-System kein Deut schlechter gewesen wäre. Also es sind so zwei Neuerungen oder zwei modernere Geschichten, wo ich jetzt sagen würde, die brauche es nicht, aber so wie sie umgesetzt sind, sind sie zumindest nicht so, dass sie mir jetzt tierisch auf den Sack gegangen sind. Also bei den Nebenquests zum Beispiel, wenn man die mit Final Fantasy 15 vergleicht, ja, dann sind die Nebenquests so 0815 standardmäßig, wie sie in Dragon Quest sind, eine reine Offenbarung.
Ach, herrlich. Ich habe noch ein paar ganz kleine Fragen, die hier nirgends reinpassen. Aber erstens, wie hast du deinen Charakter genannt?
Das geht niemandem was an.
Ho.
Ja. Nein, das ist mein Standardname, keine Ahnung. Den verrate ich einfach ungern. Den habe ich auch noch, den zeige ich auch ungern auf irgendwelchen Screenshots oder so, schon früher so zu GameStar-Zeiten. Ja, aus der wahrscheinlich völlig hanebüchenen Befürchtung heraus, dass mich sonst irgendwie in einem Online-Spiel oder so mal jemand erkennt.
Okay. Da hast du also ein klassisches Rollenspiel-Pseudonym.
Ich habe mehrere klassische Rollenspiel-Pseudonyme, die kommen drauf an, wie die Figuren aussehen. Manche Namen passen nicht zum anderen. Und bei dem jetzt übrigens, das müssen wir noch sagen, ja, ich habe ja viel über Gegnerdesign, Artdesign geredet. Das ist der hässlichste Rollenspielheld, den ich je gespielt habe. Hast du die Frisur gesehen?
Mhm.
Ja, die Frisur, meine sehr verehrten Damen und Herren, gucken Sie mal, googeln Sie mal, beziehungsweise ich werde gucken, dass ich als Teaser für diese Folge ein Bild auswähle, wo der Held des Spiels zu sehen ist. Ja, und Prinz Eisenherz hätte sich sowas nicht auf den Kopf gesetzt.
Ich habe
die ganze Zeit, das, weißt du, Dragon Quest 8 heißt auf der Suche nach dem verwunschenen König oder sowas, oder?
Ja.
Ja, genau. So, Dragon Quest 11 hätte heißen sollen, auf der Suche nach einem Friseur.
Ach Gott. Ich bin ja mit tschechischen Märchenfilmen groß geworden und das ist eine Frisur, die ist würdevoll und aristokratisch.
Nein! Nein, erstens ist es keine Frisur. Ja. Also das war mir jetzt auf so einer rein völlig persönlich ästhetischen Art und Weise, wenn mich eins das ganze Spiel über angenervt hat, war das diese Frisur meines Helden. Boah!
Was mich bei diesen Spielen immer genervt hat, ist, ich habe eine bessere Rüstung und sehe sie nicht an den Helden. Die sehen immer gleich aus. Es ist immer dasselbe Charaktermodell. Und ich glaube, du kannst ihnen kosmetisch andere Sachen anziehen, aber du siehst die Ausrüstung nicht an der Spielfigur.
Du siehst die die kosmetischen Gegenstände sind auch Ausrüstungsgegenstände. Das heißt, es gibt im Spiel, ich würde jetzt mal schätzen, pro Charakter, wie gesagt, im Postgame könnte noch einiges dazukommen, das kann ich nicht beurteilen. Jetzt im laufenden Spiel habe ich jetzt vielleicht pro Figur 3 oder 4 unterschiedliche Outfits gefunden, die dann auch wirklich die Darstellung der Figur verändern. die dann auch wirklich sichtbar an der Figur sind und die auch tatsächlich in vielen Fällen, jetzt nicht in allen Fällen, aber die haben dann auch tatsächlich ordentliche Werte.
Hm. Naja, aber es ist halt nicht so, dass mit jeder neuen Waffe, die ich aufnehme, mein Charakter anders aussieht. Das
Doch,
ist
etwas, die Waffen werden angezeigt.
Ach, tatsächlich?
Die sehen auch anders aus? Die Waffen an deinem Helden werden angezeigt, ja.
Ein Glück, ein Glück. Mhm. Na gut. Dann noch eine letzte Frage. In Dragon Quest 8 mochte ich irgendwie die Jagd nach Metallschleimen. Das sind diese Schleimgegner in einer glänzenden Variante. Die hatten immer die Eigenheit, dass sie extrem viele Erfahrungspunkte gegeben haben, wenn man sie getötet hat. Aber sie waren extrem schwer zu töten. Also zum einen sehr schwer zu treffen, zum anderen haben sie sich sehr schnell aus dem Kampf verpisst. Ist es immer noch ein Klischee, das in dieser Welt existiert?
Natürlich gibt's Metallschleimer.
Das wärmt mein Herz.
Genau, und sie funktionieren immer noch ganz genau so, wie du es beschrieben hast. Sie tauchen sehr, sehr selten auf und auch zufallsbasiert, können in ganz normalen Kämpfen, also auf der Karte siehst du sie nie, sondern sie können dann halt in ganz normalen Kämpfen, können sie auftreten. Sie kriegen ganz, ganz spät im Spiel, bekommst du Gegenstände, mit denen machst du ihnen mehr Schaden. Sozusagen kurz vor Abschluss der Hauptstory, damit du eben im Postgame mit dem Grind beginnen kannst auf Maximalstufe 99, die du auch brauchst, um am Ende den echten Boss zu besiegen, weil der scheint eine extrem harte Nuss zu sein. Also da gibt dir das Spiel relativ kurz vor Ende der Hauptstory, gibt dir dann endlich die Möglichkeit, dieses Schleims auch, diese Metallschleime auch effektiv platt zu machen. Aber bis dahin, genau wie du es beschrieben hast, dann freut man sich, wenn sie im Kampf einmal auftauchen, weil die geben wirklich sackviel Erfahrungspunkte. Sind aber sauschwer zu treffen, das heißt, sie haben eine hohe Ausweichfähigkeit und man macht immer nur einen Schaden und sie neigen dazu, aus den Kämpfen wegzurennen. Was aber echt eine ganz coole Sache immer war. Immer wenn, ich glaube, im ganzen Spiel in jetzt 65 Stunden bin ich vielleicht 10 in 10 Kämpfen Metallschleimen begegnet. Und etwa in 5 davon habe ich es hingekriegt, einen oder sogar 2 davon umzubringen und die Erfahrungspunkte mitzunehmen. Und das war immer, das waren tatsächlich mit die spannendsten Kämpfe. Das war so ein, bitte lass ihn nicht weglaufen. Er kann nur noch irgendwie 2, weil die haben irgendwie auch, zumindest diese Anfangsschleims, die haben dann vielleicht 5 Hitpoints, ja, aber du musst sie halt mit 5, musst sie halt 5-mal treffen und du machst halt 5-mal nur einen Schaden. Und sie haben jede Runde eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, aus dem Kampf zu flüchten. Und dann sitzt er halt da so, oh, er hat nur noch einen Hitpoint, bitte lass ihn nicht weglaufen. Oh ja, er hat angegriffen. Oh, der blöde Schleim hat angegriffen. Jetzt muss ich ihn aber nur noch ein einziges Mal treffen, bevor er wieder drankommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind tatsächlich noch spannendere Kämpfe als die meisten Bosskämpfe im Spiel.
Ja. Ein gutes Klischee dieser Rollenspielreihe. Einfach eine kleine Spielmechanik, die nicht groß erklärt werden muss, sondern die einfach im Spiel existiert, die jeder kapiert, wenn er es mit diesem Metallschleim zu tun bekommt. Und ja, wenn man einen sieht, dann löst das was aus. Herrlich, schön, dass es noch drin ist. Und es wird wahrscheinlich auch nie in einem Dragon Quest Spiel fehlen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich bin wirklich so im Nachhinein, ich bin ganz froh und ganz dankbar, dass ich mir es dann doch vorgenommen habe, selbst in einer Zeit, wo eigentlich viel anderes auch noch zu tun war. Das heißt, ich hatte jetzt sehr wenig Freizeit die letzten 2 Wochen, wenn überhaupt welche. Einfach, weil ich das durchspielen wollte, weil ich die Wertschätzung machen wollte, aber auch, weil ich das weiterspielen wollte. Also es waren jetzt wirklich 65 Stunden, wo ich nicht ein einziges Mal, wenn ich mich dann abends um 18 Uhr oder so hier hingesetzt habe, habe mir eine Kanne Tee gekocht und gedacht, ach, jetzt gehst du heute mal zu deinen Kumpeln aus Dragon Quest. Es war nicht ein einziges Mal irgendwie dabei, wo sich das angefühlt hat, wie ein, ich will eigentlich nicht weiterspielen, aber ich muss ja, weil jetzt muss ja die Folge fertig sein, sondern ich habe immer gerne weitergespielt, auch wenn ich, wie du es vorher schon gesagt hast, dann teilweise mal so gejammert habe im Sinne von einem, hört das auch nochmal auf, weil auch da, also theoretisch könnte man sagen, wahrscheinlich hätte man das Ganze auch auf 50 Stunden runterdampfen können oder auf 45 Stunden, ob es jetzt wirklich so lange sein muss, aber das wäre dann Kritteln auf sehr hohem Niveau. Also insgesamt ein wirklich schönes, ein solides, ein ungewöhnlich rundes japanisches Rollenspiel, das ich jedem nur empfehlen kann. Und insbesondere ist das wirklich ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, als Einsteiger, als jemand, der schon immer mal wieder mit dem Genre geliebäugelt hat, aber nicht so ganz gewusst hat, ob es wirklich was für ihn ist, das ist ein sehr schönes Einsteiger-Rollenspiel.
Mhm. Und das letzte dieser Art ist ewig her, deswegen ist es auch vielleicht sogar für viele Leute ein sehr frisches Spielerlebnis.
Ja, es ist vor allen Dingen alles das, was Octopath Traveler versprochen, aber nicht gehalten hat. Weil bei Octopath Traveler hat ja auch so jeder so ein bisschen gesagt, oh, wieder Oldschool-Rollenspiel, wieder Rollenspiel wie früher zu Super Nintendo-Ära-Zeiten und so weiter. Und jetzt außer, was den Look des Spiels angeht, der dem nachempfunden war, ist Dragon Quest 11 das erheblich bessere, wenn man es denn jetzt unbedingt Oldschool-Rollenspiel nennen würde oder nennen wollen würde. Also in jeder Hinsicht das überlegenere Spiel. Ja, außer vielleicht beim Kampfsystem.
Vielleicht ist klassisches Rollenspiel der bessere Begriff. Oder traditionell?
Ja, wir werden mal abwarten. Ich bin mal gespannt, wie gut sich das in der westlichen Welt verkauft. In Japan verkaufen die sich ja immer wie geschnitten Brot. Aber es gibt ja einen Grund, warum jetzt die letzten Teile seit Dragon Quest 8 es nicht mehr so richtig in den Westen geschafft haben, weil die sich hier in der Regel nicht sonderlich gut verkaufen. Mal gucken, wie das Dragon Quest 11 ergeht. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Sie haben es dann wahrscheinlich schon rausgehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dragon Quest 11 ist von mir eine Vollpreisempfehlung und auf einer grünen Wiese würde ich dort eine grundsolide 80 drunter schreiben.
Habe ich mir gedacht, dass der Jochen ungefähr eine 80 zückt. Schön.
Ja, das ist ein schönes 80er-Spiel. Ein grundsolides, das sehr, sehr viele Dinge richtig macht, das sehr, sehr schön rund ist, das sehr wenig Ecken und Kanten hat und die es hat, sind auch nicht so schlimm. Das allerdings auf der anderen Seite jetzt halt auch wirklich eigentlich nichts, vielleicht teilweise abgesehen von dem Gegner-Art-Design und so weiter, aber nichts hat, wo ich jetzt wirklich sagen würde, boah, das ist absolut herausragend, aber einfach ein schönes Spiel.
Und ich find's auch ganz gut, dass du das auch so als Einsteigerrollenspiel empfiehlst. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit mit Dragon Quest 8, damals in meiner WG. Da hatte ich einen Mitbewohner, der war eher so ein Wenig-Spieler. Und dann hat er eher sowas wie GTA San Andreas gespielt am PC. Und der hatte mit japanischen Rollenspielen gar nichts am Hut. Und Gott, hat er gesuchtet. Also der hat die Dragon Quest-Nadel irgendwie ganz versehentlich mal in den Arm bekommen. Und der hatte einen Spaß damit. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Erstkontakt mit dieser Sorte Spiel.
Unbedingt, zumal du nimmst halt sozusagen das ganze Runde, das ganze schön gepolischte, das nimmst du mit. Ohne allerdings B, vielleicht an vielen Stellen, wo ich jetzt als jemand, der das seit über 20 Jahren japanische Rollenspiele spielt, jetzt vielleicht denken würde, okay, das ist relativ klischeehaft, diese Wendung hat man vorhergesehen, die Figur gab's schon 27.000 Mal. Also insbesondere als Einsteiger oder als Uninitiierter in die Welt der japanischen Rollenspiele, wenn man die ganzen Tropes, die ganzen Klischees und die ganzen Konventionen noch nicht so kennt, dann ist das wahrscheinlich auch noch viel aufregender, als das für mich so war. Und deswegen kann ich da nur empfehlen, also wer ein Interesse an japanischen Rollenspielen hat, noch nie eins gespielt hat oder vielleicht das letzte vor sonst wie vielen Jahren, Dragon Quest 11 ist das Einsteiger-Rollenspiel schlechthin.
Sauber.
Gut, damit haben wir es jetzt aber auch abgehandelt. Ja, in 65 Minuten, so ungefähr, nach 65 Stunden, fast. Wenn keine Fragen mehr herrschen, bestehen. Sebastian? Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, war's das mit der Wertschätzung von Dragon Quest 11. Ich hoffe, sie hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht, sie hat Ihnen das Spiel ein bisschen näher gebracht. Wir hören uns wieder bei einem unserer anderen Bäcker-Formate. Wie immer, vielen Dank, dass Sie Unterstützer dieses Podcasts sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.